Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Carsten Huck. Einen Roman, ein Sachbuch und einen Fotoband stellen wir heute vor. Der Roman ist von Ulrich Pelzer und es geht um den sogenannten Ernst des Lebens, der mitunter recht launisch daherkommt. Der Fotoband bebildert die Atlantiküberquerung von 47 Frauen auf einem Segelschiff. Und das Sachbuch will erklären, was vor allem zum Aufstieg Hitlers beigetragen hat. Der Autor Gerd Krumeich geht der Frage nach, wie aus einer Splitterpartei in der Weimarer Republik eine Massenbewegung werden konnte. Seine These: Der verlorene Erste Weltkrieg und der Friedensvertrag von Versailles spielten eine entscheidende Rolle und gaben den Nazis ungeheuren Auftrieb. Otto Langels ordnet das Buch ein.
Gerd Krumeich leitet sein Buch mit einer provokanten These ein. Allein die permanent wiederholte Beteuerung, die Schmach von Versailles zu revidieren, habe Hitlers kometenhaften Aufstieg in der Weimarer Republik ermöglicht.
Ohne das Versprechen, Deutschland wieder zu alter und neuer Größe zu führen, die 2 Millionen Gefallenen des Krieges zu ehren und ihrem Tod für das Vaterland einen neuen Sinn zu verleihen, hätte Hitler niemals die Unterstützung gefunden, die dazu führte, dass er 1933 die Macht übertragen bekam.
Der Autor konzentriert sich in seiner Darstellung ausschließlich darauf, Belege für seine These zu finden. Die Fülle von anschaulichen Beispielen ist in der Tat frappierend. Krumeich, Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Ersten Weltkrieg, hat akribisch die provozierenden Auftritte der Frontsoldaten und SA untersucht, die Massenaufmärsche zur Erinnerung an 1914 auf den NSDAP-Parteitagen analysiert, das Kriegsgedenken und die Denkmalspolitik nach 1918 erforscht und systematisch alle Reden Hitlers zum Ersten Weltkrieg und zu Versailles ausgewertet. Hitler verstand es offenkundig, die sogenannte Dolchstoßlegende in politisches Kapital umzumünzen. Er machte linke Politiker, Kommunisten, Juden und alle anderen von ihm verhassten Repräsentanten der Weimarer Demokratie für die Kapitulation der heldenhaft kämpfenden, im Felde unbesiegten deutschen Soldaten verantwortlich. Hinzu kam das unzulängliche Gedenken der Weimarer Republik für 2 Millionen gefallene Soldaten und 4,5 Millionen Versehrte. Nach Ansicht von Gerd Krumeich ein großes Versäumnis. Wie aber hätten die Vertreter der Weimarer Republik diejenigen Offiziere, Soldaten und Frontkämpfer ehren sollen, die von Beginn an die Demokratie ablehnten, kaum von den Schlachtfeldern zurückgekehrt, bereits Umsturzpläne schmiedeten, Attentate auf Politiker verübten und sich an Putschversuchen beteiligten? Ein Aspekt, auf den der Autor nicht weiter eingeht. Mehr noch als der virulente Antisemitismus der Nazis, so legt Gerd Krumeich mit seiner Argumentationskette nahe, ermöglichte die bittere Erfahrung des Ersten Weltkriegs den Aufstieg der NSDAP. Deren Propaganda war ganz darauf ausgerichtet, die Schmach von Versailles zu tilgen und die Juden, neben anderen vaterlandslosen Gesellen, für die Niederlage verantwortlich zu machen. Demgegenüber waren die Nationalsozialisten bestrebt, die verlorene Ehre des deutschen Soldaten wiederherzustellen. So überzeugend Gerd Krumeich die Bedeutung des verlorenen Krieges für den Verlauf der Weimarer Republik in vielen Einzelheiten herausarbeitet, so problematisch bleibt seine Vorgehensweise, den Fokus allein auf die Bewältigung der Kriegsniederlage zu richten. Denn, wie der Autor selbst schreibt,
sicherlich lässt sich auf diese Weise nur eine Teilerklärung für Hitlers Erfolg finden.
Unerwähnt bleiben die zeitweise desolaten ökonomischen Verhältnisse, geprägt von Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen, die grundsätzliche Ablehnung der parlamentarischen Demokratie durch die alten Eliten, ein Klima der Gewalt, das die frühen wie die späten Jahre der Weimarer Republik belastete, die militanten Putschversuche von links und rechts, der radikale Antisemitismus. Gleichwohl ist es Gerd Krumeichs Verdienst, überzeugend darzulegen, wie die Nationalsozialisten permanent die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg thematisierten und inszenierten, um Einfluss zu gewinnen.
Otto Langels zu Gerd Krumeich, als Hitler den Ersten Weltkrieg gewann, die Nazis und die Deutschen, 1921 bis 1940. Herder Verlag, 347 Seiten, 26 €. Ulrich Pelzer,
gebürtiger Krefelder und seit Mitte der 1970er Jahre Wahlberliner, ist diplomierter Psychologe und vielfach ausgezeichneter Romanautor. Seine Helden balancieren oft auf Abbruchkanten. In seinem neuen Roman »Der Ernst des Lebens« hat der Protagonist einige Abstürze schon hinter sich und nun zieht er Zwischenbilanz. Was verrät er von sich, was nicht? Lothar Müller weiß mehr.
Er hat das Wort und er wird es bis zum Schluss behalten. Er muss ein Gegenüber haben, irgendjemand, dem er in Zickzacksprüngen seine Lebensgeschichte erzählt. Aber dieser jemand ist ungreifbar. Wer das Buch liest, wird zu diesem jemand. Schon im ersten Absatz zückt der Ich-Erzähler seine Visitenkarte. Darauf steht der Name Bruno van Gelderen.
Viele denken, ich sei Holländer, wenn sie den Namen hören. Klingt ja auch sehr flämisch. Niederländisch würde ich sagen. Oder Adel. Dabei heißt van Gelderen einfach, kommt aus Geldern. Was beinahe stimmt.
Schon in Ulrich Pelzers letztem Roman, Das bist du, aus dem Jahr 2021, gab es einen Ich-Erzähler. Er war namenlos unterwegs im West-Berlin der 80er Jahre, in der Musikszene bei den Soziologen, ging durch Liebesgeschichten und war am Ende auf dem Weg zum Roman. Dieser Namenlose war ein Generationsgefährte des Autors. Bruno van Gelderen ist deutlich jünger, ein Kind der 70er Jahre. Den elterlichen Hof am Niederrhein hat sein älterer Bruder übernommen. Er geht ins Berlin der 90er Jahre, beginnt ein Politikstudium an der FU, das ihn schnell vergrault, findet Arbeit in einer Konzertagentur. Irgendwann erlebt er mit einer Freundin zusammen, die an ihrer Dissertation über Staatenlosigkeit sitzt, fällt er in die Spielsucht hinein, samt Speed und Alkohol als Aufputschdrogen. Der Ernst des Lebens, der dem Roman den Titel gibt, steckt im Spiel mit den geistlosen Automaten. Noch sind sie klassische Slot-Machines mit Hebeln, einarmige Banditen voller geldverschlingender Glücksversprechen.
Vor den Augen die Walzen mit den Symbolen. Glocke, zwei Kirschen, die sieben, Zitrone, Orange. Geld einwerfen. Ziehen. Die Walzen drehen sich. Haken ein. Nichts. Ziehen. Rotieren. Fast. Ziehen. Wieder fast. Geld nachwerfen. Ziehen. Nichts. Ziehen. Jetzt ist die Rotation perfekt. Das spürt man. Zweimal die sieben. Orange. Yes. Ziehen. Ein flüchtiger Blick zum Geldspeicher. Da geht noch was. Ziehen. Wieder ziehen. Und dann plötzlich Glocke. Glocke und Glocke. Man hebt auf der Stelle ab.
Man kann im Ernst des Spiels leicht versinken. Bruno van Gelderen landet nach zwei fahrig unschlüssigen Überfällen auf einen Späti und eine Kinokasse, nach dem Rauswurf aus der Konzertagentur und der gemeinsamen Wohnung mit der Freundin für 2,5 Jahre im Gefängnis. Wieder aufgetaucht, schlägt er sich als Reporter im Fußball-Echo durch, einer Zeitung mit Berichten aus allen Ligen in Berlin. Dann nimmt ihn Merkur wieder unter seine Fittiche, der antike Trickstergott der Diebe und Händler. Schon die Spielhallen trugen seinen Namen, nun ködert Bruno Kunden für die Finanzagentur Merkur Invest. Als er zu erzählen beginnt, ist er auch da ausgestiegen und, einer neuen Freundin zuliebe, in den Kunstmarkt eingestiegen. In Köln will er eine Galerie gründen. Flüchtig betrachtet sieht sein Lebenslauf aus, als solle hier ein Zeitzeuge vorgeführt werden, ein Wiedergänger alter Schelmenromane, der auf- und abhält eines Berlin-Romans. Aber damit begnügt Ulrich Pelzer sich nicht. Bruno van Gelderen mag ein Auf- und Abheld sein, er ist aber vor allem ein Trickster des Erzählens. Er gibt vor, Bilanz zu ziehen, rückhaltlos von seinen Abstürzen zu berichten, aber je mehr er von sich erzählt, desto mehr verbirgt er sich zugleich. Er hat einen verdächtigen Hang zu Lebensweisheiten und cooler Abgeklärtheit. Moral muss man sich leisten können, sagt er, wenn er Einblick in das Geschäftsmodell von Finanzinvest gibt, in das ernste Spiel mit tiefschwarzen Millionen. Mit sehr feiner Erzähltechnik taucht Pelzer seine Figur ins Zwielicht. Ohne dafür irgendeinen Kommentar zu benötigen, nährt er den Verdacht, dass Brunos Lebenserzählung sein raffiniertester Leerverkauf ist. Nie rückt er damit heraus, was genau es mit den sicher geparkten Ersparnissen auf sich hat, über die er verfügt. Die Konten, auf denen sie liegen, müssen sehr, sehr schwarz sein. Ulrich Pelzer hat sehr viel Sorgfalt darauf verwandt, seinem undurchsichtigen Schwadronneur eine perfekt sitzende Sprachmaske anzupassen. Sein erzählerisches Glanzstück sind aber die kleinen Löcher in Bruno van Gelderens Maske. In seinem Namen steckt nicht nur das Geld, sondern auch seine niederrheinische Herkunftswelt. Der Georgier Kobiaschwili, genannt Koba, der Chef von Finanzinvest, will unbedingt in Heimaterde, in Gori, in Georgien beerdigt werden. Der coole Bruno behauptet, es sei ihm vollkommen gleichgültig, wo man ihn unter die Erde bringt, aber er entspricht nur scheinbar dem Klischee der Ortlosigkeit des Finanzkapitals. So unaufdringlich wie unübersehbar begleiten ihn die Landschaftsbilder vom Niederrhein, die Pelzer in den Zickzackkurs der Lebenserzählung seines Helden eingestreut hat. Es ist Bruno zu wünschen, dass er den Prozess wegen Veruntreuung von Kundengeldern, der gegen ihn anhängig ist, trotz aller Selbstbeschwichtigungen verliert. Vielleicht kann er dann trotzdem in Köln leben. Jenseits des Zwielichts liegt in der niederrheinischen Landschaft die einzige Loyalitätsreserve, die er noch nicht aufgebraucht hat.
Als der Hof in der Ferne auftauchte, ein dunkler Klecks am Horizont, der langsam größer wurde, wie ein Quader, der vom Himmel gefallen war. An einer Seite drei Pappeln, die schon immer dort standen, kam es mir vor, als sähe ich alles zum ersten Mal, ein bisschen unwirklich. So ist das also hier, dachte ich, das grün gestrichene Tor, die Gebäude, das Land drumherum. Als würde es nie anders sein können, vom ersten Tag an, per omnia saecula saeculorum, fiel mir tatsächlich ein, diese alte Wendung aus der Kirche, Hochamt. Nun geht hin in Frieden.
Eine fromme Botschaft ist das dank Pelzers kluger Erzählkunst nicht, eher die Markierung der Fallhöhe des Helden.
Lothar Müller hat Ulrich Pelzers Der Ernst des Lebens vorgestellt. S. Fischer Verlag, 302 Seiten, 24 Euro. 1981 in Rheine geboren, ist die studierte Fotografin Verena Brüning. Sie hat einen Motorbootführerschein, taucht, reitet und fotografiert unter Wasser und aus der Luft. Ihre Kunden sind internationale Magazine, Unternehmen und NGOs. Zuletzt war sie mit einem Segelschiff von Teneriffa nach Martinique unterwegs und hat zu dieser Reise einen beeindruckenden Fotoband gemacht. Schön, dass Sie hier sind, Verena Brüning.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Windsbraut heißt Ihr Fotoband und er beschreibt die Reise von 47 Frauen über den Atlantik. Was war das für eine Route und überhaupt, wie sind die zusammengekommen?
Ja, gesegelt sind wir auf dem Schiff Roald Amundsen. Die Roald Amundsen wird von einem Verein betrieben, der heißt Segellernen auf Segelschiffen. Also die ganze Idee ist, dass es ein Segelschulschiff ist, auf dem man ausgebildet wird, wie diese alten Schiffe überhaupt, also das alte Handwerk, die alte Tradition, wie fährt man mit diesen alten Schiffen und überhaupt die Möglichkeit, diese Schiffe zu erhalten. Und es gibt das ganze Jahr über gemischte Turns, wo man auch mitfahren kann, mit Erfahrung oder auch ohne Erfahrung. Und es gibt eine Kapitänin und auch noch viele weitere Frauen in dem Verein, deren größter Wunsch es war, einmal den Atlantik zu überqueren mit einer reinen Frauencrew. Das hat es so nämlich noch nie gegeben.
Und Sie selbst sind auch eine Seglerin oder wie sind Sie dazu gestoßen?
Ich habe mein Leben lang mich für Abenteuergeschichten, für Piratengeschichten, für Expeditionsgeschichten begeistert, aber hatte überhaupt keinen Zugang dazu. Ich kannte niemanden, der segeln gegangen ist. Ich bin in NRW aufgewachsen, weit weg vom Meer und habe dann 2019 von einem wieder deutschen Frachtsegelschiff gelesen, das Kakao, Kaffee und Rum aus der Karibik nach Deutschland transportiert. Und da kann man mitfahren und mithelfen. Und die habe ich angeschrieben und gesagt, ich bin Fotografin, ich würde das total gern begleiten und bin, ich glaube, geplant waren 1,5 Monate. Ich bin am Ende 3 Monate auf dem Schiff geblieben und habe da auch mitgearbeitet, habe Fotos gemacht, das wurde nachher auch veröffentlicht. Und da hat sich für mich so eine ganz neue Welt erschlossen.
Wussten Sie denn vorher schon, dass Sie ein Fotoprojekt aus dieser Reise machen oder ist das entstanden, während Sie an Bord waren?
Das wusste ich vorher schon. Also so bin ich eben auch auf diesem ersten Schiff gelandet und habe dann danach immer wieder nach neuen Geschichten gesucht, wo ich das verbinden kann, wo ich fotografieren kann, aber auch mitfahren kann und irgendwie auch da meine Leidenschaft weiter ausleben kann.
Und in diesem Fall, wie hat sich denn die Mannschaft gefunden? Es gibt eine Kapitänin, sagten Sie gerade.
Ja.
Die anderen 46 Frauen oder ohne sie 45 Frauen,
ja.
Wie sind die zusammengekommen?
Ja, Genau, also es gibt die Hauptcrew, die festen Positionen waren alle aus dem Verein besetzt. Und es gibt, das ist auch ein Text im Buch, ein ganz tolles Zitat, da sagt eine der Frauen, warum habt ihr das gemacht? Und sagt, weil wir das konnten, weil wir im Verein all die Frauen haben, die Steuerfrau sein können, Maschinistin, Kapitänin, Topsgastin, Decksfrau und so weiter. Und die gab's. Und dann wurde dieser Turn beworben und es haben sich Frauen aus ganz Deutschland, die teilweise waren manche noch nie vorher auf dem Segelschiff. Manche hatten Erfahrung, manche nicht. Die meisten kannten sich vorher nicht untereinander. Also es war eine bunt gemischte Truppe von 19 bis 67.
Was war denn jetzt für Sie die prägende Erfahrung dieses Turns?
Ich hatte ja vorher dann eben schon Erfahrung mit gemischten Turns und man kann sagen, auch in der Schifffahrt, die ist natürlich nach wie vor auch sehr männlich dominiert und ich war wirklich gespannt, was das Besondere ist, nur mit Frauen zu segeln. Und ich erzähle mal ganz gern ein Beispiel, was das für mich gut zusammenfasst. Es gab auf dem Schiff eine Notfallpumpe, die mit einem Generator angeworfen wird. Und es haben immer alle aus der Crew gesagt, ja, die ist wahnsinnig kompliziert anzustellen. Das ist jedes Mal, wenn wir diese Übung machen, dann stehen da irgendwie drei Männer, die Spezialisten, die sagen, geh mal zur Seite, ich schmeiß die Pumpe an, das ist ganz kompliziert. Und keine der Frauen hat das jemals selber gemacht. Und wir haben dafür gesorgt, dass alle der 47 Frauen einmal diese Pumpe angeworfen haben. Also das ist einfach ein Raum da gewesen, dass alle sich ausprobieren können, dass alle irgendwie auch mal über ihre Grenzen hinauswachsen können und eben nicht, was ich denke, was in gemischten Gruppen häufig passiert, dass Frauen eher den Schritt zurückgehen, wenn da jemand sagt, komm, lass mal, das ist zu schwer für dich, das macht jetzt lieber irgendwie ein großer, starker Mann. Aber dann machen das vielleicht zwei nicht ganz so starke Frauen und dann klappt es auch. Und das war, glaube ich, was alle gelernt haben auf dieser Reise, sich selbst mehr zuzutrauen.
Und jetzt die Fotos, die dabei entstanden sind. Es sind Farbfotos. Sie haben auch sehr schöne Fotos gemacht, nur vom Meer. Diese Fotos spiegeln aber eine Stimmung an Bord. Also wenn ich das sehe, wenn ich mir das durchblättere, diesen Band, dann habe ich spontan Lust, da mitzufahren. War das so oder haben Sie jetzt die Auswahl der Fotos getroffen, wo Sie sagen, nein, das sind eher die schönen oder die abenteuerlichen, also die reizvollen Momente gewesen? Ja. Und die, wo es mal geknirscht hat, die müssen da jetzt nicht rein.
Es gibt auch tatsächlich ein Bild, wo mal Tränen fließen. Und es gibt auch ein Bild, wo eine der Frauen so seekrank war, die wurde an einen Tropf gelegt. Das sieht man dann auch. Die war nach einer Woche lang so elend, dass sie gesagt hat, ich will am liebsten über Bord schwimmen. Aber es gibt in dem Fall keine Krankenstation. Und das war auch was, worauf man sich einlassen muss, dass man weiß, ich bin mitten auf dem Atlantik, da kommt dann kein Helikopter und holt mich ab, wenn irgendwas ist. Oder ich vielleicht einfach keine Lust mehr habe. Also es gab auch nicht die Möglichkeit auszusteigen. Also das schwingt natürlich alles so ein bisschen mit. Und deswegen gibt es auch diesen großen Teil im Buch nur mit Bildern vom Atlantik. Also wir waren 24 Tage auf See und es gibt 24 Meerbilder, auch in der chronologischen Reihenfolge dieser Reise. Und die sind im Buch hochkant gestellt, also der Horizont ist gekippt, weil wir dieses Gefühl vermitteln wollten von, man sieht irgendwann nur noch Wasser, nur noch Blau, nur noch Farbe, nur noch Struktur, Blau in jeglichen Schattierungen und nichts anderes mehr. Und das ist, ich finde, ein wahnsinnig schönes Gefühl, aber für viele andere auch ein wahnsinnig beklemmendes Gefühl.
Haben Sie ein Lieblingsfoto in dem Band?
Es gibt zwei Fotos, die sind sehr besonders, weil sie nochmal zeigen, was für ein Vertrauen die Frauen mir gegenüber hatten, dass ich sie veröffentlichen durfte. Es gibt zwei Bilder, da sind die Frauen nackt. Ein Bild ist entstanden an Silvester. Wir sind ja Ende Dezember losgefahren. Und Silvester war die einzige Flaute der ganzen Reise. Und da hat die Kapitänin beschlossen, wir machen einen Badestopp mitten im Atlantik, 5000 Meter Wassertiefe. Und es gibt ein Bild, wo alle Frauen nackt nebeneinander stehen am Schanzkleid, also am Rand, schauen raus aus Wasser. Und das ist ein wunderbarer Moment gewesen. Und ich war wirklich froh, dass es freigegeben wurde und ich es veröffentlichen durfte. Und ein zweites Bild zeigt, wir mussten auf der Reise Trinkwasser sparen. Es gab eine Osmoseanlage, die aber natürlich nicht für 47 Frauen einen Monat lang genug Wasser reinigen kann. Und dann wurde alle 2 Tage eine Duschzeremonie abgehalten, wurden per Feuerwehrschlauch und Salzwasser, haben alle an Deck geduscht. Und auch davon gibt es ein Bild, was im Buch zu sehen ist.
Windsbraut von Verena Brüning ist im März Verlag erschienen. 136 Seiten, 48 €. Am Mikrofon war Carsten Huck.